Ja, vielen Dank für die Einladung hier nach Rossdorf. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder bei Ihnen und bei euch sein kann. Ich habe auch Grüße von der Freien Theologischen Hochschule mitgebracht. Uns geht es sehr gut. Wir haben 230 Studenten und sind damit die größte evangelische Hochschule in Deutschland geworden. Vor über 50 Jahren, als die FTH gegründet worden ist, ist sie vielfach geschmäht worden von den staatlichen Hochschulen und auch diffamiert worden. Aber Gott hat es gesegnet und die Universitäten haben kaum noch Leute. Und ja, wir platzen aus allen Nähten. Also es ist wirklich ein großes Geschenk und daran sieht man auch, dass Gott unmögliche Dinge möglich machen kann. Und das ist das Thema heute Morgen. Pfingsten, haben wir schon gehört, ist der Geburtstag der Kirche, der Geburtstag der Gemeinde Jesu. Und Pfingsten zeigt, dass Gott alle Dinge möglich sind. Aus diesen ängstlichen Jüngern, die sich in Jerusalem verbarrikadiert haben, die Angst hatten, verfolgt zu werden, bedroht zu werden, sind Menschen geworden, die in der Öffentlichkeit Jesus bekannt haben. Menschen, die sich fürchteten, die sich zurückgezogen haben, die auch Jesus verlassen hatten und ihn verleugnet hatten, werden zu mutigen Zeugen des Evangeliums. Aus Verleugnern werden Missionare. Und aus dieser kleinen Jüngerschar, diesem kleinen Häuflein von 12 Männern, die 3 Jahre Bibelschule bei Jesus hatten, daraus sind Gemeinden geworden. Zunächst Jerusalem, Judäa, ganz Israel, bis an die Enden der Erde. Heute ist das Christentum die größte Weltreligion, noch vor Islam und Hinduismus. Gott kann. Gott macht möglich. Bei Gott sind kein Ding unmöglich. Und das passiert durch Gottes Geist, weil Gottes Geist wirkt. Und deshalb feiern wir Pfingsten, um das auch immer wieder zu bekennen und uns in Erinnerung zu rufen, dass wir hier sind, weil Gott durch seinen Geist verändert, weil Gott Menschen verändert, Menschen gebraucht und seine Gemeinde baut. Er schenkt Gaben, er gibt uns die Heilsgewissheit, er ermöglicht durch seinen Geist ein Leben in der Nachfolge, in der Heiligung. Und der Geist stellt uns immer wieder Jesus groß vor Augen. Pfingsten ist das Fest der Möglichkeiten Gottes. Und ich möchte das mal an einer Geschichte illustrieren, die jetzt kein typischer Pfingsttext ist. Eine Geschichte aus dem Alten Testament. Ich bin ja Alttestamentler in Gießen, von daher mag man mir das nicht übel nehmen, dass ich einen alttestamentlichen Text nehme. Die Geschichte von Abraham und Sarah, wie Gott sie besucht und einen Sohn verheißt. Wir lesen die Geschichte in 1. Mose 18, die Verse 1 bis 15. 1. Mose 18. Und der Herr erschien ihm im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen 3 Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach: Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so gehe nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz labet. Danach mögt ihr weiterziehen. Denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie sprachen: Tu, wie du gesagt hast. Abram eilte in das Zelt zu Sarah und sprach: Eile, menge 3 Maß feinstes Mehl, knete und backe Kuchen. Er aber lief zu den Rindern, holte ein zartes, gutes Kalb und gab es dem Knecht. Der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf vor dem Kalb. das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete: Drinnen im Zelt. Da sprach er: Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr, siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter der Tür des Zeltes, und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, sodass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun, ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen, und mein Herr ist auch alt. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sarah und spricht: Meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen, übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach: Ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach: Es ist nicht so, du hast gelacht. Ich bin immer wieder fasziniert von dieser alten Geschichte, die ja schon 4000 Jahre alt ist. 4000 Jahre ist das jetzt her. Abraham, Vater des Glaubens, so wird er im Neuen Testament genannt. Das große Vorbild, übrigens nicht nur für die Christen, sondern auch für die Juden und auch für die Muslime. Alle drei monotheistischen Religionen haben Abraham als ihren Vater. Aber wenn wir etwas näher in diese Geschichten hineinsehen, dann sehen wir, Abraham wird gerade nicht als ein Heiliger beschrieben. Ganz im Gegenteil, er ist ein Mensch mit Höhen und Tiefen, mit Stärken und Schwächen. Ein Mensch aus Fleisch und Blut, eben ein Mensch wie du und ich. Ich nenne nur mal ganz kurz einige Beispiele. Abraham wird berufen, er bekommt die Landesverheißung und Nachkommenschaftsverheißung. Und was ist das Erste, was er danach macht? Es gibt eine Hungersnot und er verlässt das verheißene Land. Er gefährdet Sarah, seine Ahnfrau. Sie soll in den Harem des Pharao einverleibt werden. Und fast wäre es zu Ende, könnte man meinen. Die ganze Sache eskaliert und Gott muss eingreifen, damit Sarah überlebt und damit das Ganze zu einem guten Ziel geführt wird. Wir kennen dann auch die Geschichte mit Hagar und Ismael, auch keine Glanzleistung von Abraham. Hagar wird vertrieben, kommt fast um in der Wüste, wenn sie nicht versorgt worden wäre durch den Engel. Und unsere Geschichte endete mit dem Lachen Sarahs. Man sagt, die ungläubige Sarah. Aber sie macht eigentlich nur nach, was Abraham schon vorher gemacht hat. Ein Kapitel vorher hieß es, dass Abraham niederfiel und lachte und auch Gottes Verheißung nicht glauben konnte. 1. Mose 17, Vers 17, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Sollte mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und sollte Sarah 90 Jahre alt gebären. Also nicht mit dem Finger auf Sarah zeigen. Abraham war keinen Deut besser. Aber es sind eben Menschen, und ich finde es auch ermutigend, dass wir keine Supermänner, keine Superfrauen, keine Hollywood-Helden beschrieben bekommen haben in der Bibel, sondern ganz normale Menschen mit ihren Höhen und Tiefen, aber die doch Gott erleben in ihrer Schwachheit. Es ist ganz schön, wie diese Geschichte anfängt bei der Hitze des Tages. Wir können uns das heute etwas vorstellen, wenn es so um 30 Grad werden wird. Es wird in der Wüste dort vielleicht 50 Grad gewesen sein. Abraham nutzt die Kühle des Zeltes, relativ kühl, das wird auch 40 Grad plus gewesen sein. aber er sieht drei Männer. Und wir nehmen diese beiden unterschiedlichen Perspektiven wahr. Der Bibelschreiber, er erklärt uns, Gott selbst besuchte Abraham. Und der Herr erschien ihm, heißt es gleich im ersten Vers. Sie bekommen göttlichen Besuch. Das wird uns als Leser gleich deutlich gemacht. Gott selbst macht sich auf den Weg. Er besucht Abraham und Sarah. Aber Abraham ist das noch nicht so ganz klar am Anfang. Er sieht zunächst in menschlicher Perspektive drei Männer. Und wir wissen, sind diese beiden unterschiedlichen Perspektiven, die göttliche Perspektive und die menschliche Perspektive. Und die Männer ziehen ihres Weges, so scheint es, aber bleiben dann stehen. Und das war dann nicht so, dass man sagte, guten Tag, zieht in Frieden weiter, sondern wenn man stehen blieb in der Wüste, war das natürlich ein Zeichen, dass man eingeladen werden wollte. So wie wir vielleicht anklopfen würden, so blieb man stehen und das hohe Gut der Gastfreundschaft ist da im Hintergrund. Die wollten eingeladen werden. Deshalb blieben sie stehen und Abraham versteht sofort das Signal und lädt sie ein. Er verbeugt sich tief und man merkt, er hat großen Respekt. Und es wird dann immer klarer, wer diese Personen sind. Es wird immer deutlicher, dass sie über ein göttliches Wissen verfügen. Sie stellen klar, dass Sarah gelacht hat, auch wenn sie nur innerlich gelacht hat. Und sie machen die göttliche Verheißung und künden diesen beiden alten Menschen Nachkommen an. Einen leiblichen Sohn für Sarah und Abraham. Und wenn Abraham dann sagt, man hole doch ein wenig Wasser und ich will ein bisschen Brot holen, dann denkt man, ja, das ist aber doch eigentlich unverschämt, jetzt nur so ein wenig Brot und Wasser zu besorgen, das sind doch hohe Gäste. Warum sagt er das? Ist er so knauserig? Wir hören dann ja das Gegenteil, dass sie Unmengen bereitstellten. Er gibt ja in aller Eile Sarah diesen Auftrag, ein Efa zu backen, das sind über 7 Liter. Da entstand 20 Liter Teig raus, da werden die wochenlang gegessen haben. Und so ein Kalb zu schlachten, das kriegt man auch nicht auf einmal auf. Aber er spielt natürlich damit den eigenen Aufwand herunter und sagt, ich guck mal, ob ich noch was im Haus habe. So wie die gute schwäbische Hausfrau, die haben gar nichts daheim, sagt die, ja, und dann wird dann doch dick aufgeladen. Der eigene Aufwand wird runtergespielt, ich hole mal ein bisschen was, ein bisschen Brot und Wasser ist vielleicht noch da und dann kommt die große Festtafel. Wir müssen uns das vor Augen halten, dieser Abraham ist ja fast 100 Jahre. Und dreimal wird unterstrichen, er eilt. Er saust herum und er gibt Aufträge, die Sarah wird mit fast 90 gut wissen, wie sie Brot backen muss. Das hat sie tausende von Male gemacht. Aber das ist diese Aufregung, diese Hektik und das ist ungewöhnlich für einen Patriarchen. Der bleibt normalerweise sitzen und lässt sich bedienen. Er hat ja auch einen Diener, lesen wir. Aber das ist Ehrensache, dass er sich als Gastgeber um seine hohen Gäste sorgt. Und worum geht es dann in dem Gespräch? Das eigentliche Thema ist Sarah. Die Gäste kommen wegen Sarah. Schon im Kapitel vorher, wir haben es gehört, wurde Abraham gesagt, du sollst einen leiblichen Nachkommen haben. Aber die Gäste fragen, wo ist Sarah, deine Frau? Und er sagte, dort im Zelt. Wahrlich übers Jahr komme ich wieder zu dir, siehe, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Also dasselbe, was schon vorher Abraham im Kapitel vorher gesagt worden ist, wird hier nochmal wiederholt. Und wir lernen aus dieser Geschichte, dass es wichtig ist, sich auf Gott einzulassen, dass es wichtig ist, bereit zu sein, auf Gott zu hören, nicht immer alles besser zu wissen, auch wir als Christen nicht, immer wieder neu auf die Stimme Gottes zu hören, sich sagen zu lassen. Es ist wichtig, dass wir uns auf Gott immer wieder vorbereiten. Und das tun wir und bitten wir ja in jedem Gottesdienst, auch heute Morgen wieder im Gebet. Es ging darum, dass wir offen sind für Gottes Wort, dass die Lieder zu unserem Herzen reden, dass wir Gemeinschaft erleben, dass wir uns gegenseitig ermutigen und gestärkt werden durch einen Gottesdienst und dass wir mit einer Erwartung zum Gottesdienst kommen. Und wir lernen es bei Abraham, dass er offen war für diese Gäste, dass er bereit war, auf Gottes Stimme zu hören, sich sagen zu lassen. Gott hat ihn besucht und so tritt Gott uns immer wieder entgegen in seinem Wort und ermutigt uns immer wieder durch sein allmächtiges Wort. Und dann wird nochmal hier gesagt, Abraham und Sarah waren alt, hoch betagt. Und der Vers unterstreicht ganz deutlich, dass sie beide jetzt keine Kinder mehr bekommen konnten. Bei Sarah war das schon sehr früh gesagt worden, schon in 1. Mose 11, Vers 30, schon am Anfang der Abraham-Geschichte haben wir gelesen, Sarah war unfruchtbar, sie hatte keinen Sohn. Und nach der Liaison, sag ich mal, mit Hagar, wird hier gesagt, auch Abraham ist jetzt alt geworden. Man könnte sagen, auch ihm ging es nicht mehr nach der Männerweise. Auch bei ihm war jetzt der Ofen aus. Der Text stellt das sehr plastisch dar, sehr konkret und beschönigt das in keinster Weise. Und wenn Sarah das so sagt, ist das in einer Kultur, die sehr von der Scham geprägt ist, eigentlich sehr peinlich. Wenn sie sagt, auch mein Mann hat keine Liebeslust mehr. Aber warum sagt sie das? Der Erzähler macht deutlich, bei Menschen ist es absolut unmöglich. Bei beiden war es ein Ding der Unmöglichkeit, noch Kinder zu bekommen. Das wird dreimal unterstrichen. Und Gott stellt einfach sein Wort dagegen. Sollte für den Herrn etwas unmöglich sein. Es wird einfach gegen unsere Wirklichkeit dagegen gestellt. Das war ja nichts, was die sich ausgedacht hatten. Die hatten es ja versucht und alles. Es ging nicht mehr. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Selbst biologisch unmögliche Dinge sind bei Gott möglich. Nach menschlichem Ermessen gab es keine Perspektive. Und das ist sehr eindrücklich hier in dem Text, dass es auf der einen Seite unsere menschliche Begrenzung so herausgestellt wird, so deutlich gesagt wird, auf der anderen Seite aber Gottes Wort eben auch dagegen erklingt. Und das ist eben auch die Botschaft von Pfingsten, dass Gott nichts unmöglich ist, dass er Gemeinden baut, Gemeinden wächst. Abraham war 75 Jahre alt, als er berufen worden ist. Und man denkt, wie kann sowas möglich sein? Mit 75 ging es erst richtig los bei ihm. Aber ich hörte von einer kleinen Gemeinde im Main-Kinzig-Kreis, ich sage nicht welche, dass es vor etlichen Jahren nur noch 6 aktive Gemeindeglieder dort gab. Und es gab dann ein Ehepaar, der Mann hatte beim Evangeliumsrundfunk gearbeitet und kam dann mit 79 Jahren in diese Gemeinde. Und die Gemeinde wuchs und wuchs und wuchs. Und heute sitzen wir hier. Das ist diese Geschichte auch dieser Gemeinde, was durch Hugo und Eileen passiert ist und wie Gott sie gebraucht hat und viele andere gebraucht hat, ist auch so ein Wunder. Er war, glaube ich, 79 und sie 70, soweit ich weiß. Sie sind ja nicht hier, von daher darf ich mal das ja nennen. Also es ist wirklich ein Wunder und es wird wirklich anschaulich, wie Gott wirken kann und unmögliche Dinge möglich machen kann. Also, eine Geschichte, die eigentlich sehr gut zu Pfingsten passt, sollte für den Herrn etwas unmöglich sein. Gegen die Not Sarahs stellt Gott sein ermutigendes Wort. Bei ihm ist alles unmöglich, kein Ding ist unmöglich. Mich hat es etwas erinnert an diese Geschichte in 2. Könige 6. Dort ist von den Aramäern die Rede, die die Stadt Dothan belagern. Und Elisa ist mit seinem Knecht in dieser Stadt. Und dort ist auch in menschlicher Perspektive gibt's keinen Ausweg mehr. Eine eingefahrene Situation, eine kleine Stadt. Was sollte sie ausrichten gegen dieses Heer der Aramäer? Und Elisa ist ganz entspannt. Er ist ganz ruhig. Und der Diener kann das gar nicht fassen. Und Elisa hat eben Gottes Möglichkeiten vor Augen. Und er bittet dann Gott, dass er dem Diener die Augen öffnet. Der Diener sieht auch die Dinge, wie sie sind. Er sieht auch die Wirklichkeit, die ihn umgibt. Eine kleine Stadt, die schnell eingenommen werden kann. Und ein großes Heer. Und er sieht die Perspektivlosigkeit. Und die war ja tatsächlich da. Das war die menschliche Realität, die nicht schön zu reden war. Aber auf das Gebet des Elisa hin heißt es dann, als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und auf einmal sieht er diese Wirklichkeit Gottes. Gott, der mit seinen himmlischen Herden seiner Stadt zu Hilfe kommt. Und Gott ist immer in der Überzahl. Er hat, so lesen wir in der Bibel, 10.000 mal 10.000 Engel, 100 Millionen. Und das ist ja auch nur eine symbolische Zahl. Unendliche Macht. Wir glauben an wen? Heißt es im Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Das ist unser Gott, der Allmächtige, der im Großen die Dinge dieser Welt leitet, dem die Geschicke und die Geschichte dieser Welt nicht entgleitet und dem unser persönliches Geschick und unsere Geschichte nicht durch die Finger gleitet. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und dieser Abschnitt ermutigt uns immer wieder, auf Gott zu sehen, auf den Allmächtigen. Und jeder Gottesdienst erinnert uns wieder daran, mit wem wir es zu tun haben. Wir können auf unsere Möglichkeiten sehen, auf unsere Begrenzungen, die da sind. Aber wir können auch immer wieder neu die Perspektive bekommen für das, was Gott machen kann, seine Größe. Und wir brauchen das immer wieder, diesen Perspektivwechsel, weil wir eben schwache Menschen sind, die immer wieder ja, diese Wirklichkeit Gottes nicht so sehen wollten. Die wir immer wieder auf unsere Wirklichkeit schauen. Wir müssen immer wieder eingeladen werden, immer wieder ermutigt werden, auf Gott zu sehen, auf den Allmächtigen, auf den Schöpfer von Himmel und der Erde. Und heute zu Pfingsten besonders eben auch an die Möglichkeiten des Heiligen Geistes, der aus diesen 6 aktiven Gemeindegliedern, die es damals gab, eine schöne Gemeinde gemacht hat. Ich finde das sehr ermutigend, dass der Geist Gottes heute noch wirkt, dass er Gemeinde baut und wir hören von anderen Ländern, dass es dort Erweckung gibt und neue Aufbrüche gibt. Wir hören von England, dass viele Jugendliche offen sind für Gottes Wort, dass es große Bewegungen in England gibt, dass Menschen Gott suchen. Zu Hunderten, zu Tausenden kommen wieder und sich von Gott sagen lassen. Es gibt überall Aufbrüche in Asien, in Afrika, wo Menschen schadenweise den Weg finden zu Gott, raus aus anderen Religionen oder aus dem Heidentum und den Weg zu Jesus finden. Und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Es ist schön, in diesem Abschnitt zu sehen, dass Abrahams Glaube gewachsen ist, dass sein Vertrauen gewachsen ist. Das ist auch nicht über Nacht gekommen. Wir haben es gehört, dass er ein Mensch ist mit Stärken und Schwächen. Aber Gott nimmt ihn an der Hand und Gott führt ihn einen Schritt nach dem anderen weiter. Und Gott nimmt ihm das nicht übel, dass er auch mal Umwege macht und auf andere Wege geht. Gott kommt zum Ziel mit Abraham und mit Sarah und auch mit uns. Das gute Werk, das er angefangen hat, wird er auch mit uns vollenden. Viele wissen, was uns als Familie persönlich bewegt, dass vor gut 2,5 Jahren mein Sohn heiraten wollte und seine Braut dann Schlaganfälle erlitten hat und so gut wie erblindet ist, und von den Ärzten waren die Prognosen Wachkoma, schwerste Behinderungen, frühzeitiger Tod. Das waren so die drei Optionen, die wir hatten. Lebenslanges Wachkoma, schwerste Behinderungen, baldiger Tod. Und heute Morgen am Frühstückstisch haben wir eine ganz liebe junge Dame, die dabei sitzt, die lacht und sich freut am Leben. Und jetzt haben sie Heiratspläne und wollen in 3 Wochen heiraten. Es ist wirklich ein Wunder, was Gott möglich machen kann. Gegen alles, was Ärzte gesagt haben. Gott kann Unmögliches möglich machen. Und ich danke nochmal herzlich auch hier für alle Gebete. Ich weiß, dass auch hier dafür gebetet wird. Und weltweit sind es viele Menschen, die dafür beten. Und ich möchte es auch gerne als Ermutigung zur Ehre Gottes weitersagen, dass es für uns auch ein wirkliches Geschenk ist. Es ist auch nicht immer leicht, auch für die beiden. Und es ist auch noch nicht alles klar, wie es weitergeht. Aber es geht Schritt für Schritt weiter. Und wir freuen uns sehr darüber, dass sie diesen Entschluss gefasst haben, zu heiraten. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Lassen wir uns von Gott ermutigen, auch zu Pfingsten. Gott hat alle Möglichkeiten. Sein Geist wirkt bis heute. Er ermutigt uns. Er stellt uns Jesus vor Augen. Sollte für den Herrn etwas unmöglich sein. Amen.